Diese Woche ist Florian Hartke, Geschäftsführer der Gematik, zu Gast und beleuchtet zusammen mit Gastgeberin Inga Bergen die Fortschritte und Herausforderungen der Digitalisierung im deutschen Gesundheitssystem. Themen sind unter anderem die elektronische Patientenakte für alle, die kurz vor der Einführung steht, das E-Rezept und wie es bisher genutzt wird und wie zukünftig KI unterstützend eingesetzt werden kann. Florian Hartke erklärt, wie diese Technologien die Prozesse optimieren und die Effizienz steigern können. Hören Sie rein, um zu erfahren, wie die Gematik die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Deutschland gestaltet und welche Vorteile die digitale Transformation für Patienten und medizinische Fachkräfte mit sich bringt.
Herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Florian Hartke, einer der Geschäftsführer der Gematik, seit langem im Bereich Digitalisierung, digitale Transformation des Gesundheitswesens unterwegs. Lieber Florian, ich freue mich sehr auf unsere Minuten heute, die wir haben, um gemeinsam total wichtige Themen durchzugehen, glaube ich, die alle interessieren. Herzlich willkommen.
Ja, liebe Inga, schön, dass ich da sein kann. Freut mich sehr, heute mit dir zu sprechen, dass wir uns ein bisschen austauschen, wie so die Welt rund um die Digitalisierung heute ist. Und ja, bin sehr gespannt.
Ja, es ist einiges passiert. Ich hatte tatsächlich schon 2 Podcasts mit Markus Leik-Dieken. Jetzt hat sich einiges verändert seitdem. Ihr habt sehr viel geschafft, sehr viel vorangebracht. Ihr seid jetzt zu dritt, konnte man gerade der Presse entnehmen. Eine neue Geschäftsführung mit 3 Personen, auch 3 ja ganz unterschiedlich aufgestellten Kompetenzen, würde ich sagen. Und ja, es ist einiges vorangegangen. Wir haben das E-Rezept, die EPA, da geht es mit Riesenschritten voran, aber auch die Rolle der Gematik hat sich verändert. Auch die Eigentümerschaft, kann man sagen, hat sich verändert. Und also ja, wer mitreden kann, all das möchte ich heute gerne mit dir einmal durchgehen. Und vielleicht können wir ja einfach damit anfangen, dass du mal ein persönliches Fazit ziehst. Wie lange bist du jetzt bei der Gematik?
Ich bin jetzt ein ganz kleines bisschen mehr als 4 Jahre bei der Gematik. Vorher natürlich die ganzen Jahre bis Januar jetzt in meiner Rolle Verantwortlicher für den Bereich Produktion, also die ganzen Produkte, Analyse, der Nutzeranalyse ins Feld bringen, all diese Dinge, die wir gemacht haben. Und jetzt dann eben seit 1. Januar erstmal interimistisch als Geschäftsführer und ab 1.9. dann fest als Geschäftsführer.
Ja, da steige ich ein. Wie teilt ihr euch denn jetzt auf? Also du kommst ja aus dem Bereich Produktentwicklung, Produktion, Umsetzung, Prozesse wahrscheinlich. Und wie ist das jetzt mit deinen neuen beiden MitstreiterInnen?
Ja, genau. Wir haben, wie du gesagt hast, sind da drei unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Stärken. Ich freue mich sehr, dass die anderen beiden dazukommen. Ich glaube, das ist ein gutes Team, eine gute Kombi und haben uns die Aufgaben auch ein bisschen so aufgeteilt, genau nach den Dingen, wo jede und jeder von uns so seine Stärken sieht. Das heißt, Brenja wird das Thema Kommunikation übernehmen, das Thema Menschen in der Gematik, das Thema auch interne IT, weil das Sachen sind, wo sie sagt, da hat sie ihre Stärken auch drin. Der andere Florian wird insbesondere das Thema Stakeholder, das heißt Strategie, das Thema Standardisierung, KIK, aber auch das Thema Finanzen und Recht. Recht hat bei uns ja eine relativ wichtige Funktion dadurch, wie wir sind, wie wir arbeiten, eben auch nah am Gesundheitsministerium, übernehmen gerade in diese Richtung Arbeit mit unseren Stakeholdern. Und ich werde natürlich weiterhin auch meinen alten Bereich, also das Thema Produkteinführung, aber eben auch die Bereiche Sicherheit und Betrieb übernehmen. So, das heißt, so das Ganze, die ganze Welt rund um die Technik und die Produkte und die Weiterentwicklung, das wird dann mein Schwerpunkt werden.
Ja, das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich jetzt schon sehr intensiv befasst hast in den letzten Jahren. Ihr habt ja einiges vorangebracht. Lass uns da gerne mal reingehen. Ihr habt jetzt ja, ihr werdet ja neu aufgestellt. Die Gematik wird die nationale Agentur für Digitalisierung oder wie nennt ihr euch im Gesundheitswesen korrekt? Sag mal korrekt.
Nationale Agentur für Digitalisierung im Gesundheitswesen.
Ach, habe ich richtig gesagt. Ja, und ihr rückt näher ans BMG jetzt in nächster Zeit. Wo steht ihr heute? Also du hast angefangen, da gab es das E-Rezept noch nicht. Da wart ihr in den Anfängen der EPA wahrscheinlich, da war TI ein großes Thema. Jetzt habt ihr eigentlich, kann ich sagen, ich finde schon eine Erfolgsstory mit dem E-Rezept. Also es wird fast flächendeckend eingesetzt und wird angenommen. Es hat natürlich Kinderkrankheiten, das ist so. Wie siehst du diese 4 Jahre? Was habt ihr da erreicht?
Ja, ich glaube auch, also gerade in der Veränderung, dass wir meiner Meinung nach unheimlich viel erreicht haben. Bezogen auch auf den Startpunkt. Also wir haben ja was, als ich angefangen habe, ein paar Monate danach, das hat keiner so richtig mitgekriegt, ist damals Kim gestartet worden. Ich sag mal, Kim ist heute auch immer noch ein Thema, was sehr selten in irgendwelchen Nachrichten auftaucht, aber ist immer noch das meistgenutzte Produkt, was ständig weiter genutzt wird, wo auch auf einmal andere Organisationen auf uns zukommen, die Unfallversicherung, die Rente, also alle, die mitmachen wollen, weil das so eine Art, ich sag mal, stilles Produkt im Hintergrund ist, über das ganz viel Kommunikation, gerade im Bereich von Formularen, aber auch medizinischer Austausch einfach läuft. Ist damals still und heimlich gestartet mit einem kleinen Team, die sich eine Pizza zum Launch geteilt haben, sich gefreut haben und dann über die ganzen Jahre total durchgestartet ist. Und jetzt eine Art Backbone für Gesundheitskommunikation bildet, das keiner so richtig kennt, aber es einfach funktioniert.
Um das zu sagen, kurz für alle, die es jetzt nicht kennen, es ist ein Messaging-Dienst, der sicher ist. Ja, wir alle kennen ja die Situation, die E-Mail kann ich Ihnen leider nicht schicken. Ja, das geht nicht. Und das löst ihr quasi mit Kim, dass ihr ein sicheres Messaging-System aufgebaut habt.
Genau. Ja? Das fing ganz am Anfang los und dann ging es halt los mit dem ersten Start der EPA, den wir genommen haben, wo ja auch viel Begeisterung reingegangen ist, wo vielleicht, sage ich jetzt mal, dadurch, was die Startvision und Grundidee der EPA war, noch Sachen etwas schwieriger gewesen sind. Die hat sich ja jetzt nicht so durchgesetzt, da kommen wir die Lernerfahrung zur neuen EPA raus. Und dann eben aber auch direkt der Start ins E-Rezept, was wir zur Führung gestellt haben, all die Dinge, die wir gelernt haben, die wir zusammen mit den Menschen besprochen haben, zu sagen, wie können eigentlich solche großen Digitalprojekte bei uns in Deutschland in unserem sehr verteilten Gesundheitswesen funktionieren und die sich jetzt aber auch eben erstmal durch Kim, dann durch das E-Rezept durchgesetzt haben, sodass wir trotz dieser sehr vielfältigen Landschaft, die wir haben, heute ein E-Rezept haben, was einfach, wie du gesagt hast, angekommen ist, genutzt wird, wo wir 270 Millionen Rezepte jetzt im letzten halben Jahr eingelöst worden sind in Deutschland, wo wir über 80.000 Institutionen haben, die regelmäßig jede Woche E-Rezepte ausstellen, wo das sind so ungefähr 2 Millionen am Tag oder sowas, die da durchlaufen, wo wir positives Feedback kriegen und wo wir natürlich auch Momente hatten, wo wir viel gelernt haben. Gerade jetzt zum Beispiel auch Anfang des Jahres, wo wir so einen Knick hatten, weil also einer der Teilkomponenten der TI da, ein Anbieter, Schwierigkeiten hatte, das viel Schmerzen verursacht hat, viele runtergezogen haben, auch die Jahre davor, wo insgesamt, sag mal, wir alle miteinander viel gelernt haben darüber, wie kann diese große Digitalisierung für alle funktionieren und was müssen wir eigentlich tun, damit es gut wird oder damit es besser wird. Und das waren schon aufregende Jahre und ich glaube, es ist total viel passiert in dieser kurzen Zeit, was jetzt einfach da ist, was jetzt so ein bisschen als selbstverständlich wahrgenommen wird, aber über die Zeit hinweg jeweils immer große Sachen waren, wo dann auch wieder gestritten wurde und es hieß, ja, das kann doch nicht oder hier das und das funktioniert nicht und jetzt ist es da und funktioniert und bewegt die Leute. Und das finde ich klasse.
Ich finde es tatsächlich im Diskurs manchmal ein bisschen schwer zu entheddern. Was ist da wie? Was ist Fakt? Was ist Mythos? Was ist temporär? Was ist vielleicht etwas, was übergangsmäßig ist? Denn es ist ja herausfordernd, einfach aufgrund der Struktur des deutschen Gesundheitssystems mit so viel einzelnen Krankenhäusern, so viel einzelnen Niedergelassenen, plus Therapeuten und Behandler anderer Art, also die jetzt nicht ärztlich sind, alle mit eigenen Systemen. Ich fand das so spannend, auf der DEMEA zu sein und zu sehen, wie groß diese Messe ist, wie viele Anbieter da sind, wie fragmentiert eigentlich unser System ist. Und da ging mir auch auf, ich habe ja selbst schon Tech-Team geführt, das weißt du, ich glaube, wir haben uns mal kennengelernt vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder 12 Jahren, genau. Ja, ja. Da hatte ich noch ein Unternehmen mit einem großen Tech-Team und ja, und wie komplex es das eben macht, wie ist das, darin zu operieren, in dieser Gemengelage und da wirklich auch, immer zu verstehen, was ist jetzt relevant für uns, was ist jetzt nicht relevant für uns. Ich glaube, das ist ja auch herausfordernd, oder?
Ja, total. Also wir haben ja angefangen mit relativ wenig Sicht darauf, was eigentlich in der Welt passiert, haben sehr schnell festgestellt in den ersten Jahren, dass es total wichtig ist, dass wir all diese Dinge einfach wissen, dass wir zumindest mitbekommen, wenn jemand Schwierigkeiten hat oder wenn Sachen gut laufen, aus denen wir lernen können. Da haben über die ganzen Jahre hinweg unser Netzwerk an Kooperation, an Zusammenarbeit, aber auch an technischen Möglichkeiten überhaupt zu wissen, wie es gerade läuft, immer weiter ausgebaut. und sind auch noch dabei, das weiter auszubauen, weil es immer noch nicht reicht, um an jeder Stelle gemeinsam sprechen zu können, um so einfach ein guter Gesprächspartner zu sein, um in dieser Vielfältigkeit, die du hast, einfach mit den Leuten, mit Argumenten, mit Zahlen darüber sprechen zu können, wie machen wir Dinge besser. Also das ist etwas, was wir sehr gelernt haben, einer der wichtigsten Punkte überhaupt in diesem super fragmentierten System, ist einerseits, ich sage jetzt mal, eine halbwegs gute Argumentations- und Datenbasis zu haben und andererseits Kommunikation, also ganz viel miteinander darüber sprechen, Informationen teilen, zur Verfügung stellen, wo wollen wir hin, was ist der Plan, was sind die Dinge, die eventuell gerade schwierig sind, Transparenz zeigen, einfach zu zeigen, das sind Dinge, die gehen, das sind Dinge, die nicht gehen, sodass alle sich daran orientieren können, weil es ist halt einfach, wie du sagst, viele, viele Leute in vielen unterschiedlichen Rollen in Organisationen spielen alle zusammen, hängen davon ab, dass diese Dinge funktionieren. Und da ist unserer Ansicht nach Kommunikation und Transparenz und eine gute Informationslage das Wichtigste, was wir bereitstellen können, damit die Dinge zusammen funktionieren. Und natürlich gibt es dann immer wieder Konflikte. Und ab und zu muss man dann auch einfach mal in unserer Rolle sagen, nee, Leute, wir machen das jetzt bitte so. Ja, aber diese Gesamtdiskussion ist ein ganz zentraler Punkt und ich glaube, das sind auch Dinge, die wir insgesamt immer noch besser werden können. Also das ist einer unserer großen Punkte, wo wir uns auch noch weiter verbessern wollen, wie wir noch besser werden müssen, zu sagen, sind wir gut in Informationen und sind wir noch besser in Kommunikation.
Ja, und dazu gehört natürlich auch die ganze Ärzteschaft mitzunehmen und andere Therapeuten, das muss man ja auch sagen, die werden ja oft vergessen und auch andere nichtmedizinische Berufe, die natürlich auch irgendwo was nutzen müssen, was ihr bereitstellt. Wie geht ihr da jetzt vor? Also, weil das ist ja immer wieder ein Thema, die Belange des medizinischen Fachpersonals auch in die Arbeit der Gematik zu integrieren. Da hattet ihr vor ein paar Jahren wirklich angefangen, das überhaupt erstmal zu machen. Ich glaube, davor war es wirklich so, dass eher mit den Gremien gesprochen wurde, die dann aber nicht wirklich gut nachempfinden konnten oder nachspielen konnten, wie Prozesse in Praxen wirklich ablaufen. Mhm. Und das hat sich ja sehr stark verändert.
Ja, das hat sich sehr stark verändert. Das ist Schritt für Schritt immer mehr geworden. Wir haben heute Kooperationen zum Beispiel mit der Berliner Ärztekammer, mit dem Hausärzteverband, mit verschiedenen Fachverbänden. Wir haben die neue EPA, die jetzt anfängt im letzten Jahr, in langen Workshop-Reihen mit ganz vielen Medizinerinnen, Medizinern, MFAs, pflegenden Patienten zusammen designt, die zusammengesucht, um miteinander darüber zu sprechen, wie muss sowas sein, damit es gut wird. Der TI Messenger ist ganz intensiv zusammen designt worden mit Krankenhäusern, mit Ärzten, mit Patientinnen und mit Krankenkassen, um zu sagen, wie braucht ihr das, damit es gut wird? Wir haben mittlerweile ein relativ großes Panel, wo wir regelmäßig Anfragen stellen können, wo Leute bei uns einzelne themenspezifische Fragen stellen. Wir sagen jetzt folgendes Thema, ist dir das wichtig jetzt in der EPA oder nicht? Wo wir aber auch so eine Gesamtübersicht stellen, wie gut funktionieren die Dinge? Kennt ihr die Dinge, die wir tun? Sind die bei euch in der Arbeit angekommen? Da ist ja jetzt gerade auch, dass wir wieder den aktuellen sogenannten TI-Atlas veröffentlichen, in dem eben solche Dinge drinstehen, so ein Grundblick darauf, was wir tun. Das sind alles Sachen, die wir heute tun, um noch besser die Nutzerinnen und Nutzer zu integrieren in unser Tun. Aber auch das ist nochmal ein Schritt, wo wir vorwärts gehen wollen. Unser klares Ziel ist nochmal ganz konkret in der nächsten Zeit medizinisches Wissen noch besser in der Gematik zu verankern, da nochmal andere Formate zu finden und nochmal eine andere feste Verankerung in der Gematik, stärker medizinisches Wissen hier zu haben. Einfach weil, wie du das sagst, auch ein ganz zentraler Punkt ist, einfach über das Wissen der Medizin, über das Wissen der Prozesse, über das, was wir da zusammen tun, zusammenzuarbeiten. Und ganz einfach nochmal so ein ganz einfaches Beispiel, was du gesagt hast. Wir haben auch gelernt, dann zum Beispiel über das E-Rezept, damals wie ganz zentral zum Beispiel die medizinischen Fachangestellten in der Praxis sind. Also ich sage jetzt mal, wir können Veranstaltungen für die Ärztinnen und Ärzte machen und die finden das dann super. Aber am Ende die wirklich mit der Technik umgehen und die so ein bisschen darüber entscheiden, ob Technik in einer Arztpraxis erfolgreich ist, unserer Einschätzung nach ganz stark die medizinischen Fachangestellten. Das heißt, wir haben uns dann auf den Weg gemacht im letzten Jahr eben zu gucken, ja, wie können wir denn die adressieren? Wo treffen die sich? Was haben die eigentlich für Informationsgruppen? Wie können wir uns mit denen zusammensetzen, dass die auch ihre Stimme an uns geben können oder auch die Informationen bekommen können. Und so bewegen wir uns durch Nutzergruppe und Nutzergruppe vorwärts, um immer ein bisschen mehr ein Gefühl dafür zu bekommen, Rückmeldung zu bekommen, wie ist eure Arbeit, was braucht ihr von uns? Und das ist, wie ich ja gesagt habe, etwas, was wir noch stärken werden, gerade auch das Thema medizinischen Sachverstand nochmal ganz konkret in der Gematik noch stärker verantwortlich.
Das heißt, ihr kriegt noch eine vierte Person in die Geschäftsführung aus der Medizin. Nee, also Spaß beiseite.
Wir möchten euch unseren Werbepartner Dr. Lipp vorstellen, der mit seinen Lösungen dafür sorgt, dass Gesundheitsfachkräfte mehr Zeit für eine optimale Patientenversorgung haben und der Arztberuf wieder attraktiver wird. Terminbuchungs- und Verwaltungssoftware bietet benutzerfreundliche und nützliche Angebote aus seiner Hand, die für Ärzte und Ärztinnen sowie Patienten und Patientinnen mobil und auf dem Desktop verfügbar sind. Dabei ist die Digitalisierung für Dr. Lipp kein Selbstzweck, sondern schafft durch technologische Expertise und tiefe Kenntnisse des Gesundheitswesens ein Angebot, das wirklich hilft. Wie mehr als 14 Millionen patientenseitige Nutzer und Nutzerinnen beweisen.
Ich finde das spannend, dass du jetzt sagst, auch MFAs, weil das ist etwas, das wird total oft vergessen und da hangelt man sich ja dann auch so ein Stück für Stück vor. Hinterher denkt man, okay, das hätte uns eigentlich vorher klar sein können, aber im Prozess ist es dann doch manchmal schwierig. Wir haben ja eben schon über das E-Rezept gesprochen. Ich habe in den TI-Atlas geguckt und knapp 50% der Patientinnen und Patienten nutzen E-Rezept. Ihr hattet jetzt, ich glaube, im TI-Atlas veröffentlicht, 88% sagen, sie sind zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Ablauf. Also ja, das scheint gut zu funktionieren. Und das ist ja so eigentlich der erste praktische Berührungspunkt, den auch Patientinnen und Patienten haben in der Breite mit Digitalisierung. Sonst war es immer so, wenn ich irgendwie auf Patientenveranstaltungen war und habe dann gefragt, was ist Digitalisierung für euch? Dann gingen die Hände hoch und die Leute nannten dann Dr. Lipp.
Terminvereinbarung ist das Highlight, genau.
Ja, genau. Terminvereinbarung, ja, ist ja auch wichtig, weil das ist ja auch das, was wirklich drückt. Aber ein E-Rezept ist ja auch ähnlich wichtig. Ich finde es total spannend, weil ich mich manchmal schon Frage, wie können wir so Ressourcen im Gesundheitswesen freimachen? Und beim E-Rezept ist es ja so, man muss ja trotzdem einmal im Quartal mit seiner Karte dann in der Praxis erscheinen. Das E-Rezept ermöglicht aber natürlich auch Chroniker ganz anders vielleicht zu betreuen und auch Zeit zu sparen für alle Seiten. Also man merkt da, wie eine technische Innovation dann auch auf grundsätzliche Prozesse des Gesundheitswesens wirkt. Und ihr seid ja sozusagen eng an das BMG angebunden und da kommen ja sicherlich auch solche Fragen ständig auf. Also wie verändern technische Möglichkeiten eigentlich Prozesse und wie müssen wir vielleicht was anders gestalten, was seit Jahrzehnten so gegeben ist? Also gibt's da Pläne, das E-Rezept noch weiter zu optimieren?
Ja, natürlich. Also das tun wir die ganze Zeit. Das gehört mit zu den großen Lernerfahrungen eben auch allgemein. Also ich meine, das an sich ist trivial, wie du gerade sagst, wenn man sich hier beschäftigt, zu sagen, na, wenn eine neue Technik kommt, dann könnte es ja auch sein, dass man dann eine andere Arbeitsweise an den Tag legen kann. Aber das auf so einer großen Ebene, auf einer institutionalisierten Ebene in dieser Größenordnung zu machen, ist, glaube ich, für uns als ja mal Gesundheitswesen oder der organisierte Teil unseres Gesundheitswesens dann doch auf großer Ebene nochmal eine neue Art von Erfahrung. Und das haben wir eben auch gerade beim E-Rezept gemerkt, dass dann da Themen auftauchen, die Potenzial bieten, wo wir Dinge besser machen können. Wo beim jetzigen E-Rezept schon gemerkt wird, okay, früher wurde so gearbeitet, wie gesagt, das mit der Quartalspauschale. Das sind ja Sachen, die dann vielleicht auch teilweise eben in Gesetzgebungsprozesse wieder zurückfließen oder da Feedback reinfließt, wie versorge ich Chroniker in Zukunft besser, wo solche Dinge einfacher laufen können, als sie heute laufen, weil die Technik das ermöglicht. Im Kleinen habe ich viele Ärzte getroffen oder Ärztinnen und Ärzte getroffen, die gesagt haben, okay, wenn ich mir Mühe gebe, meine Praxisabläufe ein bisschen darauf umzustellen, dann spare ich Zeit, weil Dinge praktischer laufen als früher. Auf der Ebene, aber auch im Größeren gibt es, also nur als ein Beispiel, es gibt ja neue Rezeptformen, die wir Stück für Stück auch einführen werden. Es wird ja weitere, nicht nur das normale Muster 16, sondern weitere geben. Und auch da in den Diskussionen, die wir jetzt führen zu Prozessen für neue Rezeptformen, entdecken wir immer wieder, ich sage es mal, Relikte der Papierwelt. Wo heute im Gesundheitswesen bestimmte Prozesse mit Durchschlägen und Papier und Kontrollstellen und sowas gehandhabt werden, wo wenn man sich einmal hinstellt und sagt, naja, wenn wir jetzt elektronisch da vorbeikommen, das können wir noch ganz anders machen. Und das sind besondere Momente und da braucht es dann immer aber auch so ein bisschen die Diskussion dazu, wie machen wir das, weil da hängen ja, wie gesagt, jahrzehntelange Regeln und Gewohnheiten dran. Und das ist eine total interessante Sache, da jetzt dann immer in die Diskussion zu gehen mit den Selbstverwaltungspartnern, mit dem Gesundheitsministerium, mit den Abteilungen im Gesundheitsministerium zu sagen, okay, wir könnten das auch so machen, lass uns das doch ein bisschen anders machen. Das ist eine spannende Zeit und da steckt viel drin.
Wenn du jetzt sagst, ihr überarbeitet das E-Rezept nochmal oder kommen mehr E-Rezepte, meinst du damit so etwas wie Medikationspläne oder was meinst du dann damit?
Also das auch, aber also ja. Das sind ja dann Teile, da kommen wir dann fließend drüber zur neuen Patientenakte. Aber was so Sachen sind, also heute kannst du ja die normalen, musst du 16 machen. Wir werden in Zukunft, was wir auch machen, es gibt spezifische Rezeptvarianten, die sogenannten T-Rezepte zum Beispiel. Das sind spezifische Medikamente, die haben nochmal andere Prozesse dahinter liegen. Plant ist ja auch irgendwann die Betäubungsmittel noch spezifisch darüber machen zu können, dann weiterzugehen in Richtung der ganzen Heil- und Hilfsmittel. Die DIGAs sind ein Teil des ganzen Prozesses, wo ja auch unterschiedliche Genehmigungsprozesse hinstehen. Also all diese Dinge sollen ja jetzt über die nächsten Jahre auch über das E-Rezept laufen. Jedes dahinter hat, also wenn ich jetzt die DIGAs so ein ganz bisschen ausklammer, weil die sind ja auch neu, also sozusagen da kann man beim Neumachen sich was Neues ausdenken, aber bei den anderen Sachen, da hängen gewohnte Prozesse hinter. Und da kann man sich jedes Mal jetzt überlegen, wollen wir das eigentlich so haben oder geht das jetzt nicht einfacher für alle, wenn wir nochmal sagen, lass uns das voll digital machen.
Ja.
Das ist ganz cool.
Sehr spannend, weil es wird jetzt mit einem Use Case gestartet. Es gibt Heil- und Hilfsmittel, Betäubungsmittel, also ja viele, die noch quasi ausgeklammert sind. Auch DIGA ist ein sehr spezieller Prozess, würde ich sagen. Ist jetzt auch nicht unbedingt so nutzerinnenfreundlich, aus meiner Sicht, wie er abläuft. Also ist recht komplex. Kann also alles noch verbessert werden. Und ein Rezept ist ja auch spannend im Kontext EPA.
Ja.
Weil da öffnen sich ja nochmal ganz neue Möglichkeiten. Und ich finde es gerade so sehr interessant. Es gab ja auch von verschiedenen Ärzteverbänden, gab es jetzt Kampagnen irgendwie gegen die EPA. Und sehr viel Kritik. Und ich fand das sehr problematisch, muss ich sagen, weil ich, also wenn ich mit Menschen spreche über meine Arbeit, also was ich mache, dann kommt immer als erstes, warum habe ich denn nicht eigentlich all meine Dokumente an einem digitalen Ort? Ich muss immer alles mitschleppen und das führt mich zu Problemen, weil dann habe ich auch vergessen, wie ein Medikament heißt oder ich bin irgendwo und dann weiß ich das nicht, warum haben die Informationen nicht? Und das ist etwas, was man, glaube ich, der Bevölkerung fast gar nicht mehr erklären kann in Deutschland, warum das noch nicht da ist. Und also ich persönlich sehe es so, dass alles, was kommt, gut ist, selbst wenn es noch Fehler hat, wenn es noch komplex ist, wenn es noch nicht ausgereift ist, weil es dazu führt, dass wir verbessern müssen. Also wenn etwas zum Beispiel dann in der Umsetzung, in der Praxis sehr, sehr lange dauert, dafür Ressourcen gebraucht werden, dann muss es ja verbessert werden, weil es sonst wieder Versorgung verkompliziert. Und deswegen müssen wir einfach in diesen Prozess einsteigen. Also wir steigen jetzt in diesen Prozess rein. Wir sind schon in den Prozess eingestiegen. Vielleicht kannst du uns da mal durchführen.
Also es ist genau das, was du sagst. Das ist auch unser Standpunkt bei dem Thema. Ich habe ja vorhin gesagt, angedeutet, wir starten jetzt oder sind in einen Prozess gestartet, nochmal das Thema elektronische Patientenakte neu zu denken, besser zu denken aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben die letzten Jahre, wo die elektronische Patientenakte, so wie sie jetzt da ist, zu relativ wenig Nutzen oder nur sehr spezifischen Nutzen geführt hat und haben darüber im letzten Jahr sehr große Beteiligungsprozesse gestartet, mit vielen Menschen, die in der Medizin arbeiten oder betroffen sind, gesprochen. Was müsste so eine Patientenakte eigentlich können, damit sie euch hilft, damit sie gut ist? Und das Ergebnis ist jetzt die EPA für alle, die wir im nächsten Jahr starten. Und die EPA für alle wird insbesondere damit starten, dass sie für alle erstmal kommt. Das heißt, solange ich nicht aktiv sage, ich möchte keine und zumindest gesetzlich versichert bin, werde ich Anfang nächsten Jahres eine EPA bekommen. Und dann sind erstmal alle Ärztinnen und Ärzte oder Apothekerinnen, die mit denen ich zusammen oder Krankenhäuser, mit denen ich zusammen medizinische Versorgung mache, also wenn ich da behandelt werden muss oder wenn ich irgendwas habe, in der Lage, ihre Informationen bereitzustellen und auch zu lesen. Das heißt, wenn ich da hinkomme, meine Karte irgendwie beim Arzt stecke, dann wird in dem Moment die Ärztin oder der Arzt die Erlaubnis erteilt zu sagen, ja, du darfst Daten einstellen, aber du darfst auch Daten lesen. Zum Beispiel, wenn du hingehst, wenn die Inga dann beim Arzt ist oder wenn ich hingehe. Und das macht erstmal das Ganze einfach, weil unser wichtigster Punkt war zu sagen, wie schaffen wir für die Breite der Bevölkerung, vielleicht auch die, die nicht digital sind, die Möglichkeit von mehr Informationen, von besserer Information in medizinischer Versorgung zu profitieren. Und das ist ganz stark ein Ziel dabei. Natürlich kann ich auch, wenn ich digital affin bin, wie wir zwar jetzt, mir auf mein Handy dann eine App runterladen, dass ich mir die Informationen genau angucken kann, dass ich auch genau gucken kann, wer soll welche Daten bekommen und all solche Sachen. Das ist total wichtig für alle, die da auch digitale, also die sich selber mit ihren Informationen identifizieren, die stärker ins Wissen reingehen wollen. Aber es funktioniert eben auch für alle, die das vielleicht nicht können oder wollen. Und das Zweite, was wir tun, ist, wir fangen nicht nur einfach damit an zu sagen, da können jetzt medizinische Informationen reingestellt werden, Befunde oder solche Dinge, sondern mit einem ganz konkreten Anfangsfall mit dem Thema Medikamente. Das, es gab verschiedenste Ideen der Medizinerinnen und Mediziner, was könnten alles interessante Sachen sein. Und die Liste ist auch verhältnismäßig lang an Sachen, die wir noch alles machen können. Insofern an dieser Stelle der Hinweis, den ich von dir total richtig finde. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem ersten nützlichen kleinen Paket, probieren das aus und bauen das über die nächsten Jahre aus. Also die Wunschliste ist lang genug, dass wir noch ein paar Jahre gemeinsam mit beschäftigt sind, bis wir bei der perfekten Ebene angekommen sind. Aber wir fangen jetzt an mit Medikamenten. Das heißt, zum Start wird in diesem Zusammenspiel mit dem E-Rezept, wenn ich da zum Arzt gehe und meine Karte stecke, mein Hausarzt, also ich habe einen Hausarzt, wird dann einfach sehen können, welche Medikamente ich die letzten Monate bekommen habe. Das kann er heute nicht. Und ich meine, kennst du ja auch, da gibt es ja diverse Studien dazu und Abschätzungen, wie viele Probleme, medizinische Probleme in Deutschland jeden Tag entstehen oder im Jahr entstehen, einfach weil die Mediziner untereinander nicht wissen, was so alles jemand für Medikamente nimmt. Und wenn die das wüssten, dann würden sie vielleicht anders handeln, könnten anders mit dir sprechen, könnten anders dir Feedback zur Therapie geben. Und das ist so ein erster, ganz einfacher Anwendungsfall, den wir im nächsten Jahr direkt zu Anfang starten. Ich weiß dann, welche Medikamente hat eigentlich die Inge oder der Florian bekommen und kann damit arbeiten.
Wie ist euer Ziel, die prozessuale, ja, den prozessualen Ablauf dann in den Praxen und Kliniken wirklich zu vereinfachen, dass sich das so ganz easy eigentlich in die Arbeit von medizinischem Fachpersonal auch einfügt. Weil das ist so ein Kritikpunkt, den habe ich jetzt öfter gehört, dass es einfach sehr, sehr lange dauert, das zu befüllen, dass es sehr kompliziert ist. Ich frage mich da ganz oft, woran liegt das? Weil ich kenne ja Entwicklungsprozesse und dann sind es manchmal Anforderungen, bürokratische Anforderungen, Anforderungen an Datenschutz oder was auch immer, die das verkomplizieren. Und man merkt dann im Verlauf, man will das alles erfüllen, aber man muss eigentlich irgendwo nochmal neu denken, weil es so dann nicht so pragmatisch ist und dann auch zu Recht in der Kritik steht. Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, wo viele total Angst haben vor, gerade auch im deutschen Gesundheitssystem mit eben diesen Besonderheiten über die Selbstverwaltung, wo ich manchmal wahrnehme, dass sich häufig Leistungserbringer, Menschen, also nicht Organisationen, aber die Menschen sich so ein bisschen wie gegängelt fühlen und sich zu etwas gezwungen fühlen, was sie so nicht als Mehrwert empfinden. Wie soll das aussehen, wenn es wirklich, also wenn du jetzt sagen würdest, es ist richtig, richtig gut, wäre das dann mit einem Klick zu befüllen auf der ärztlichen Seite und man würde ein Dashboard kriegen, wo visuell schon aufbereitet ist, was hat dieser Patient, diese Patientin und bekommt alles, wie ist da eure Vision?
Also ich sage jetzt mal, die Kurzzeitvision kannst du dir auf unserer Webseite angucken. Es gibt auf unserer Internetseite eine Unterseite für die EPA für alle und da gibt es einen Klickprototypen, wo wir mal so ein Pfad durchgespielt haben. Patient geht halt zu verschiedenen Ärzten, schaut sich das selber an, wo wir visuelle Prototypen aufgestellt haben. Schon für die EPA, also die jetzt Anfang nächsten Jahres kommt, wenn alle Beteiligten sich daran orientieren, wie das relativ einfach und gut aussehen kann. Das heißt, da ist es wirklich so, dass wenn wir eine einfache Umsetzung zum Beispiel im Praxisverwaltungssystem haben, dass ich dann, wenn ich jetzt der Arzt wäre, mein Praxisverwaltungsthema, ich rufe halt den Reiter von der Inge auf und stelle fest, okay, wir müssen was mit der Medikation tun. Dann gibt es einen Button, wo ich drauf klicken kann, Medikation. Und dann geht als erstes damit eben deine Medikationshistorie auf. Dann sehe ich vor mir so die ganzen Medikamente, die du bekommen hast. Die werden einfach über das E-Rezept befüllt. Da muss man gar nichts machen. Also die sind einfach da. Ja, und dann kann ich daraus sagen, okay, wir brauchen eine neue Verordnung und mache dann daraus dann wiederum dann die Rezeptverordnung auf, so wie ich das heute auch gewohnt bin. Aber ich kann halt ab diesen Zwischenschritt, ich habe diesen Abgleich. Okay, was sind für Medikamente, die hast du gerade alle? Kann dich vielleicht nachfragen. Oh, vor 2 Wochen hast du hier dieses Schmerzmittel bekommen. Nimmst du das noch? Hilft dir das eigentlich? Wir müssen gucken, geht es auf die Niere? Wenn es auf die Niere geht, muss ich gucken, ob ich dir vielleicht dann was gebe, was nicht deine Niere belastet mit dem, was du hast. Und das habe ich auf einen Blick, das sehe ich vor mir, kann mit dir als Patientin sprechen und dann darauf direkt mit dem nächsten Klick dann mein Rezept auslösen und sagen, okay, wenn das so ist, dann verordne ich dir jetzt folgendes Medikament und schon bist du durch diesen Prozess ganz einfach durchgewandert, ohne dass es großen Extraaufwand versehen hat. So ist quasi unsere Startvision in das Thema rein.
Ja, und also das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, dass man sich das auch angucken kann. Jetzt ist aber meine Frage, was ist denn mit Patientinnen und Patienten, die eine ganz lange, komplizierte Historie haben und die eigentlich immer von, also wenn sie einen neuen Arzt, eine neue Ärztin besuchen, dann mit dem Ordner ankommen, also so dieser schwierige Fall. Und all diese Dokumente würden ja in der EPA total viel Sinn machen. So, jetzt, wie kommen die da rein? Wie wird das zu Anfang sein und was ist dann eure Vision?
Ja, also ganz am Anfang, ich sag's mal, die EPA beginnt erstmal damit, ich kann, das steht auch im Gesetz drin, einen Stapel meiner Dokumente bei meiner Krankenkasse abgeben und sagen, die soll digitalisiert werden. Ich kann natürlich auch selber meine Dokumente abfotografieren und da reinstellen. Ich kann auch vielleicht, also die sind da zwar nicht so verpflichtet, aber kann, wenn ich ein gutes Verhältnis zu meinem Hausarzt oder meiner Hausärztin habe, sagen, kannst du die wichtigsten Sachen da reinstellen? Das ist erstmal der Start. Ab Start sind dann die Ärztinnen und Ärzte auch verpflichtet, alle wichtigen Befunde in Zukunft immer da einzustellen. Nach vorne raus und die Medikamente laufen von alleine da rein. Natürlich
und
ist
wie lange dauert das für so einen Arzt? Weißt, hast du das im Kopf, wie lange das dauert,
das Einstellen?
Befund da reinzustellen? Ja.
Also, Sie sagen, die technisch haben wir das ja, ist das ja noch im Bau. Es soll in Zukunft relativ zügig sein. Also ich sage jetzt mal hochladen, klicken, fertig. Was wir ein Thema haben, was in Diskussion ist, ist, dass ich natürlich so ein paar Informationen mit anmerken muss. Was ist das für ein Dokument? Was bin ich für ein Arzt? Was habe ich da jetzt hochgeladen? Die sogenannten Metadaten zu dem Thema, damit ich die Sachen hinterher besser finde. Da hängt es natürlich auch stark davon ab, wie ist das heute umgesetzt in meinem Praxiscomputer? Wir denken, man kann total viele von diesen Daten im Grunde einfach vorbefüllen, weil ich weiß ja, welcher Arzt da sitzt. Ich weiß, was das für eine Profession ist. Ich weiß, ob das jetzt gerade ein Laborbefund ist. Das weiß das Praxissystem ja alles. Das muss der Arzt ja nicht nochmal zusammenklicken. Das heißt, ich glaube, da ist viel Komfort möglich. Aber man kann das auch beliebig kompliziert machen. Das ist schon so. Da müssen wir gucken, wie sich die Welt bewegt, müssen viel Feedback geben, haben ja auch dann, nehmen uns vor, Ende des Jahres dazu entsprechend Runden zu haben, wo wir dann sehen, wie ist es gebaut, wenn es funktioniert, dass Ärztinnen und Ärzte Feedback geben können, damit wir reingehen. Mittel- und langfristig ist natürlich unsere Vorstellung, uns Schritt für Schritt medizinische Informationen für medizinische Informationen weiter zu bewegen. Wir beginnen jetzt erstmal mit der Medikation. Die kommt strukturiert. Die wird dann nochmal mehr strukturiert, sodass man die Medikation mit Informationen anreichern und neu sortieren kann. Danach beginnen wir mit den nächsten Themen. Also wir wollen uns dann in die, also als Beispiel, was da steht, zu sagen, strukturiert in Labore reinbewegen, strukturiert in die Befundung, zum Beispiel Bildbefunde reinlegen. Wollen dann aber auch überlegen, strukturiert sozusagen, was du gesagt hast, so eine Art Gesamtzusammenfassung zu Patienten zu machen und dass diese Dinge mit einem deutlich höheren Automatisierungsgrad einfach gepflegt und zusammengebaut werden. Aber das ist eine Reise jetzt erstmal über die nächsten paar Jahre durch die EPA, durch die medizinischen Themen hindurch, weil wir einfach gelernt haben, dass es schon wichtig ist, wenn wir uns zu so einem Thema hinbewegen, das dann auch gleich mit dem Prozess zu machen, wie ich ja gesagt habe. Also nicht einfach zu sagen, wir schmeißen jetzt irgendein Datenformat rein und dann wird das schon, sondern wenn wir das machen, die Diskussion zu führen mit denen, die es benutzen und nutzen sollen. Okay, wenn wir das jetzt voll digital machen, wie machen wir es denn dann, dass es dann ein guter Prozess für euch wird? Ja, die Chance wollen wir uns jedes Mal nehmen. Und deswegen ist es auch so, dass das nicht quasi an Tag 1 so, zack, jetzt sind alle Daten da, juhu, sondern uns Feld für Feld für Feld durch die Medizin bewegen, um die Chance zu nutzen, dann jeweils auch immer die Arbeitsprozesse ein bisschen besser zu machen. Und das kann frustrierend sein, weil das natürlich dauert. Das ist halt nicht an Tag 1 super. Aber ich glaube, die Chance ist groß, damit über die Zeit hinweg wirklich was zu verbessern.
Ja, und ich glaube, also ich finde das spannend, weil das ist ja oft so ein Missverständnis, weil so entwickelt man ja digitale Produkte. Man kann nicht alles antizipieren. Wenn man es plant, das hat man früher versucht. Da kann ich mich noch dran erinnern, vor 15 Jahren haben wir so gearbeitet. Dazu ist die Welt zu komplex geworden. Jetzt ist ja ein Kritikpunkt häufig, dass am Anfang PDFs da drin stehen werden in der EPA. Ich denke mir immer, ja, also wir haben ja mittlerweile KI, wir können auch aus PDFs strukturierte Daten gewinnen. Also das ist überhaupt nicht so, dass das dann eine Blackbox ist. Dazu entwickelt sich die Technik parallel ja viel zu schnell weiter. Das heißt, auch aus diesen unstrukturierten PDF-Daten können wir wirklich zukünftig ja strukturierte, auswertbare Daten generieren und KI kann ja sogar dabei helfen, also wirklich die Daten zu strukturieren, zusammenzufassen, daraus Ergebnisse abzuleiten. Wie arbeitet ihr an sowas? Macht ihr das parallel mit Partnern?
Das ist ein super interessantes Feld. Wir haben einzelne Projekte, um Vorbereitungen dafür zu treffen. Wir sind super interessiert an dem Thema auch. Sind wir da schon heute mit so viel Energie drin, wie ich mir das wünschen würde? Natürlich noch nicht, weil ich muss auch zugeben, wir sind gerade, dieser Start der neuen EPA nimmt natürlich auch viel unserer Aufmerksamkeit. Ist auf jeden Fall ein Feld, wo wir heute schon mit angefangen haben, wo wir einzelne Projekte mit einzelnen Partnern machen. Wo ich aber gerne möchte, dass wir auch nochmal deutlich mehr Energie in Zukunft reinbringen, um genau solche Themen, wie du angesprochen hast, einfach zu ermöglichen und Dinge darüber hinaus, dass diese EPA und die Daten dafür eine Grundlage sein können, großen Wert eben über solche Dinge zu schaffen.
Was ich auch noch gerne ansprechen möchte, weil ich das ganz oft höre aus Seiten der Industrie. Du hast jetzt gesagt, du hast es jetzt eben so anklingen lassen, dass auch Produkte der Industrie wichtig sind im Zusammenspiel mit der EPA, damit es eben nutzerfreundlich wird. Weil ihr seid ja nicht standalone jetzt ein neues System, ihr seid ja immer angedockt an Praxissysteme, Verwaltungssoftware, an Systeme in Krankenhäusern. Also es gibt ja eine existierende IT-Landschaft in Deutschland, die ist kompliziert, würde ich sagen. Und von Seiten der Industrie kommt dann ganz häufig die Kritik, dass ihr Dinge macht, die eigentlich die Industrie machen müsste. Ja, das ist tatsächlich, ich hatte überlegt, ob ich dir diese Frage stelle, weil es ist ja nicht deine Aufgabe. Du machst ja nicht, du machst nicht die Gesetze, sondern du erarbeitest ja mit der Gematik in diesem abgesteckten Rahmen eben das, was euer Auftrag ist, so kann man das formulieren. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, wie siehst du das Zusammenspiel zwischen euch und der Industrie und wie kann die vielleicht auch von dem profitieren, was ihr macht? Mhm. Das wäre ja mal auch eine spannende Perspektive.
Ja, also ich wünsche mir ein stark partnerschaftliches Verhältnis mit der Industrie, weil, wir mehrfach gesagt haben, wir haben ein komplexes Gesundheitswesen mit vielen Teilnehmern, mit viel, viel Potenzial für Digitalisierung. Und ich sage jetzt mal, zu glauben oder zu hoffen, da kommt eine Gematik und die zieht dann einmal mit dem Stab durchs Gesundheitswesen und dann sind wir alle super und digital, das ist ja großer Quatsch. Sondern wir müssen alle in dieser Vielfalt, die wir daran arbeiten, jeder für sich mit guten Ideen versuchen, das Thema voranzubringen, damit wir auf ein Level kommen, wo wir als Gesamtgesundheitswesen zufrieden damit sein können, das hilft. Deswegen finde ich das total wichtig. Wir wollen auch sehr regelmäßig oder führen sehr regelmäßige Dialogformate mit den Industriepartnern durch. Wir sprechen mit denen, was gibt es, was gibt es für neue Ideen, wie kann man das machen, wie funktioniert es. Wir haben aber auch gemerkt, dadurch, dass wir gerade auch im Gesundheitswesen eine sehr vielfältige Industrie haben, dass es auch oft, auch von Industrieseite, also auch von Nutzerseite, aber auch von Industrieseite immer wieder den Ruf gibt, dass mal irgendeiner sagt, jetzt machen wir es bitte so. Ja, nur als Beispiel bei der Standardisierung. Wir haben ja über Jahre hinweg, natürlich haben wir Standards im Gesundheitswesen. Wir haben NAHAL-7-Organisationen, wir haben die MEI-Initiative, verschiedenste Themen, die gute inhaltliche Ideen machen, die teilweise aber eben dann unterschiedlich sind, ja, wo dann nochmal jemand kommt mit der IHE oder dann kommen noch irgendwelche Krankenkassen und jeder publiziert so seinen Standard. Und irgendwann sitze ich dann als Industrieunternehmen da und denke, ja, was wollt ihr denn jetzt? Rechts oder links soll ich 8 Standards einbauen oder was? Das ist ja auch Arbeit und das muss irgendwer kaufen. Und da einfach, dass jemand sagt, ist alles super, was ihr gemacht habt, aber wir nehmen jetzt bitte für Medikationsplan nur diesen einen Medikationsplan und nicht die 5 anderen, die wir hier noch haben. Das ist unsere Ausrichtung, ist, glaube ich, für alle eine Erleichterung. Und natürlich frustet das dann die 4, die nicht genommen worden sind. Ja, da glaube ich schon, dass das dann eine schwierige Diskussion ist, wenn man sagt, wir nehmen jetzt den. Natürlich kriegen wir dann auch Gegenwind, wenn die sagen, ja, warum hast du nicht unseren genommen? Das ist doch eigentlich der Richtige oder sowas. Aber am Ende die Entscheidung dafür zu treffen, wie eben auch, glaube ich, andere europäische Länder, die in der Digitalisierung da etwas geradliniger sind, ist auch für die Industrie und für uns wichtig und relevant. Einfach mal zu sagen, auch wenn wir dann an der Stelle der Böse sind, aber zu sagen, wir machen jetzt nur diesen einen, damit sich alle daran orientieren können und dann hilft das auch allen. Das glaube ich schon fest. Und wenn du anspielst auf das, was du gesagt hast, was jetzt mit dem Digitalagenturgesetz geplant ist, wo ich ja auch wahrnehme, dass Industriepartner und Industrieverbände sehr stark dagegen anlaufen, zu sagen, dass wir mehr Möglichkeiten bekommen sollen, spezifische Dinge zum Beispiel auch selber auszuschreiben und nicht nur in einem veränderten, erweiterten Marktmodell anzubieten, dann ist das meines Erachtens auch eine Lernerfahrung aus den letzten Jahren, wenn wir sagen, dass es bestimmte Dinge gibt, die eben insbesondere infrastrukturell sind, aber wo wir als Gesundheitswesen einen hohen Wert darauf legen, zu sagen, das muss funktionieren, das muss da sein, sonst brechen Versorgungsprozesse zusammen. Ja, da geht es nicht darum, coole neue Ideen zu haben, Sachen zu verkaufen, wie mache ich bessere Versorgungsprozesse, wie mache ich Regionen, wie mache ich sonst irgendwas, sondern was sind so die Basics, die da sein müssen, sonst geht's nicht. Mhm. Ja, dass wir da stärkere, eindeutige Verantwortung brauchen und zumindest in der Vergangenheit, ich sage jetzt mal, diese stärker weichen Prozesse nicht gut funktioniert haben. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur das Frühjahrsbeispiel mit dem Trusted Service Provider vorhole, wo man sagt, das ist halt, es regelt sich schon, dass das hinterher funktioniert.
Ja, okay. Also der Markt regelt es nicht. Wenn ihr jetzt sagt, ihr dürft etwas ausschreiben, dann wäre das etwas, was, also das heißt, ihr könntet einen Anbieter finden, der etwas für euch oder für das gesamte Gesundheitssystem löst, zentral, was in dem heutigen Setup, so wie es heute funktionieren würde, ganz, ganz viele unterschiedliche, auf unterschiedliche Arten machen würden.
Das wäre ein Beispiel, dass zumindest die Möglichkeit dafür besteht, das gesetzlich stärker zu tun. Wir haben diesen Sonderfall jetzt im E-Rezept ja schon gehabt. Also das E-Rezept ist ja zum Beispiel was wir ausgeschrieben haben und die zugehörigen Komponenten. Und da haben wir halt ein direktes Verhältnis mit dem Unternehmen, die das kombinieren. Wir arbeiten schnell und zügig zusammen. Das E-Rezept, also diese Komponenten laufen extrem zuverlässig, einfach dadurch, dass wir gemeinsam im total engen Dialog über Informationen und Weiterentwicklung und Fehlerhandling sind, was wir tun. Und die Möglichkeit zu haben, solche Dinge, insbesondere eben mit Blick auf was sind infrastrukturell wichtige Dinge zu haben, ist sicherlich was hinter diesem Gedanken steckt, in diese Richtung zu gehen.
Ja, das finde ich spannend, weil das ist so ein Kritikpunkt. Ihr sollt die Standards festlegen und dann soll der Rest irgendwie sich auf dem Markt quasi selber regeln. Das ist so häufig, also jetzt wirklich ganz vereinfacht formuliert. Das, was genannt wird, das kennst du, ja.
Ja, natürlich kenne ich. Also natürlich kenne ich die Argumentation. Natürlich sehe ich das, aber könnte dann jetzt immer argumentieren, ja, das ist ja genau die Situation, die wir haben. Und dann kann ich auf Frühjahr verweisen, kann sagen, hat super funktioniert. So, natürlich, so. Das ist jetzt meine subjektive...
Ja, klar, wir haben ja die Digitalisierung noch nicht. Wir haben keine offenen Schnittstellen. Wir haben ganz viele Themen nicht. Ne? Das stimmt, ja. Das muss man sehen, ja, klar.
Naja, das ist so, es gibt andere Dinge, die stark standardisieren. Also nur als Beispiel, das ist immer die Frage, das ist ja ein weites Feld, was ich standardisiere. Und das ist ja auch ein weites Feld, was ich erreichen will. Und natürlich ist das wichtig, je nach Schnittstellen, aber jetzt nur als Beispiel, dieses Thema mit den Trusted Service Providern ist durchstandardisiert. Da gibt es keinen, also da stehen die Standards, da ist klar gesagt, wie das zu funktionieren hat. Hat das geholfen, dass solche Dinge nicht passiert sind? Nein. So, und okay. Da muss man, glaube ich, einfach situativ entscheiden, was ist es und was funktioniert. Und ich bin total bei dir. In den allermeisten Fällen ist das auch unser Thema, zu sagen, wir wollen die Rahmenbedingungen, die Standards setzen, sodass sich dann darin eben Industrieunternehmen bewegen können und gute Lösungen anbieten. Das soll ja auch der Standardmodus sein. Aber es gibt eben auch Ecken, wo wir gemeinsam über die letzten Jahre gelernt haben, dass das unter bestimmten Ansprüchen vielleicht nicht immer die beste Idee ist, weil es so scheint, als ob der Markt das eben dann nicht regelt.
Ja, dann lass uns da jetzt einen Punkt dran machen und lass uns nochmal auf die große Vision schauen, denn darum geht es ja oft in meinem Podcast, da den Finger drauf zu legen. Wir brauchen Innovation und Digitalisierung und digitale Transformation hat eine ganz zentrale Rolle dabei, zukünftig Versorgung in Deutschland zu gewährleisten, unter allen Rahmenbedingungen, die sich jetzt entwickeln. Die Boomer werden jetzt in Rente gehen, viele, die im Angestelltenverhältnis gearbeitet haben. Das betrifft auch viele Ärztinnen und Ärzte. Also wir haben im Prinzip eine Gemengelage, die wir, glaube ich, emotional noch nicht so ganz erfasst haben, was da im Gesundheitswesen auf uns zukommt. Also praktisch, faktisch weiß das jeder. Aber sich da reinzubegeben, wie werde ich das persönlich erleben, das ist, glaube ich, das machen, glaube ich, die wenigsten Menschen, weil ich denke, dann wäre mit Nachdruck klarer, was für einen Innovationsbedarf wir wirklich haben. Nehmen wir mal an, die EPA ist irgendwann da, wir werden Prozesse im Gesundheitswesen auch aufgrund der EPA komplett neu denken können. Wir werden alles transparent haben, wir werden Untersuchungsergebnisse zur Verfügung haben, wir werden viele Doppeluntersuchungen nicht mehr machen müssen. Also wir werden wirklich ganz, ganz viele Themen, ja, die an die Oberfläche kommen, haben durch die EPA. Was erwartest du dir davon und in welchem Zeithorizont siehst du das? Du hast ja vorhin gesagt, es ist eine Reise. Viele Dinge, die sind möglich, mit denen könnt ihr euch jetzt aber im Moment noch nicht beschäftigen, weil ihr habt andere Themen. Welchen Zeithorizont siehst du da und was ist so die große Vision aus eurer Sicht?
Ich persönlich glaube schon, dass wir sicherlich die nächsten 3, 4, 5 Jahre noch mit beschäftigt sein werden, einfach wenn ich bedenke, wie viele Menschen und Prozesse und Ideen davon betroffen sind, bis wir zu einem eingeschobenen Zustand kommen, wo in Breite, in großer Menge Nutzen entsteht. Wir werden relativ früh schon die ersten Nutzen haben. Also ich bin davon überzeugt, dass ab Anfang nächsten Jahres durch die Medikation sofort Nutzen entsteht. Ja, also dass ein Teil der Gesundheitsversorgung sofort besser wird. Ich bin fest davon überzeugt, in dem Moment, wo wir es benutzen. Aber bis wir diese Vision erreichen, die du anspielst, wo wir sagen, wir haben... Ich komme zu einer medizinischen Behandlung und die Person, die mich medizinisch behandelt, hat ein Gesamtbild von mir, weiß, wie es um mich steht, weiß, was mit mir passiert ist, weiß, wie die Situation ist, was für Optionen ich habe, kann eventuell durch Unterstützung von Computersystemen auch Vorschläge bekommen, wie mit mir umzugehen ist, was gute Ideen auf Basis von Evidenz wären, wie vielleicht auch mit mir kommuniziert werden sollte auf der Art und Weise, wie ich ein Mensch bin, damit ich es tragen kann. Ich glaube, das sind alle Dinge, die möglich werden, alle, die auch nicht technisch Science Fiction sind, sondern Dinge, die sicherlich heute schon gut herstellbar sind, aber wo es halt einfach jetzt meines Erachtens ein bisschen Zeit brauchen wird, sich Stück für Stück zu etablieren, um sie eben in diesem komplexen System und in dem Verhalten von Menschen unterzubringen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass, bin ich fest von überzeugt, wenn wir am Ende dieser Reise stehen, wie gesagt, vielleicht sind 5 Jahre, 6 Jahre, 4 Jahre, weiß ich nicht, wie schnell wir da durchkommen, dass dann wirklich ganzheitlich auch für mich als Person, wenn ich medizinische Behandlung brauche, ein anderes Level erreicht ist, zu sagen, wie gehe ich mit dem Menschen um, was bekomme ich für Unterstützung und wie ist die medizinische Situation? Weil ich glaube, das ermöglicht so etwas wie eine breite Patientenakte, das ermöglicht so etwas wie das, was wir heute erleben durch die künstlichen Intelligenzmodelle, die gerade unterwegs sind, was wir etwas erleben durch Menschen gehen anders mit dieser Arbeit um, dass wir, glaube ich, hier nochmal ein anderes Level erreichen können, wie du auch angedeutet hast, durch digitale Unterstützung breiter und professioneller in der medizinischen Versorgung zu sein, weil mehr Informationsdefizite, mehr Unsicherheiten rausgenommen werden können, sodass ich mich voll darauf konzentrieren kann, wie mache ich medizinische Behandlung, wie treffe ich Entscheidungen, wie gehe ich mit der Person um, die ja vor mir sitzt, die den medizinischen Rahmen braucht, was ja auch einen starken Einfluss auf die Behandlung hat, dass das extrem stark unterstützt werden kann durch all das, was wir tun. Und da bin ich fest von überzeugt und glaube, das ist der Weg, den wir einschlagen werden.
Und was ich spannend finde, ist natürlich, dass wir auch immer noch außer Acht lassen, die ungenutzteste Ressource im Gesundheitswesen in Deutschland, das sind die Patientinnen und Patienten selbst, die ja eigentlich ganz wenig Rolle spielen bei strukturierter Informationsweitergabe, bei der Frage, wie kann ich vielleicht selbst etwas unterstützen, selbst in die Pflicht auch genommen werden und das vielleicht auch gerne wollen. Du hast es vorhin gesagt, es gibt diese ganz unterschiedlichen Strategien, mit Erkrankung umzugehen, mit Bewältigung, entweder in die Selbstwirksamkeit zu kommen, mehr Informationen zu wünschen, da eine stärkere Transparenz zu wollen oder das vielleicht nicht zu wollen, nicht zu können, aber dass wir zumindest damit auch arbeiten. Und da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, wenn die Daten zur Verfügung stehen, die auch anders auch aufzubereiten, sodass sie von Patientinnen und Patienten auch genutzt werden können. Ja, Stichwort Compliance, also ne, als erstes wirklich banales Thema, was noch gar nicht Lebensstilveränderung und sowas mit einschließt, aber da haben wir ja auch eine Herausforderung.
Ja, total. Also ich glaube, da ist eine riesengroße Chance drin. Das ist ein bisschen lustig. Eines der fast allerersten Projekte, die ich in meinem Leben im Gesundheitswesen, Digitalprojekte gemacht habe, da ging es damals um ein Startup, das genau so ein Tool angeboten hat vor vielen Jahren, wo es darum ging, auf Basis von Patientendaten bestimmte Compliance-Informationen zu geben, wo dann Ärzte mit Patienten darüber sprechen könnten, aufgrund deiner Gesundheitsdaten, wie kannst du was können kleine Ziele in deiner Lebensweise verändern, damit deine Gesundheitsprognose besser wird. Ja, und das zu versuchen, möglichst didaktisch so aufzubereiten, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, wenn du es nur schaffst, irgendwie 2 Gläser Wein weniger zu trinken, dann schau mal, in der Kohorte ist die Chance, dass die Krankheit so besser wird oder nicht schlechter wird, viel besser für dich und so Sachen. Und ich glaube, auf dieser Ebene im Sinne von Gesundheitsinformationen zu Verhaltensänderungen so aufzubereiten, dass das dann die Menschen mehr aktiviert. Also auch nicht nur die Gruppe, die du gesagt hast, die sowieso, ich sag mal, der Health Digital Natives oder sowas, die sagen, ich will alle Gesundheitsdaten und dann bin ich an mir dran, sondern auch die, die vielleicht dann nicht so affin sind, denen Möglichkeiten zu geben, didaktisch so besser damit umzugehen, zu verstehen, was bestimmte Verhaltensänderungen für ihre Gesundheit bedeuten. Glaube ich, da liegt eine große Chance drin, wenn wir diese Möglichkeiten haben, das zu nutzen, zu sagen, wenn wir die Informationen zu dem Gesundheitszustand von der Person haben, dann daraus eben auch Mittel spezifisch für die Person abzuleiten, damit sie mit dieser Situation noch besser umgehen kann.
Und das ist auch etwas, was ich glaube, ja, etwas ist, wo wir nicht drum herumkommen werden, auch nicht im deutschen Gesundheitssystem, dass Menschen stärker in die Eigenverantwortung gehen. Und ich halte das ehrlich gesagt für etwas Gutes. Ich glaube, dass das eher zu Zufriedenheit führt, wenn man selbst was tun kann und wenn man sich selbst als jemand erlebt, der auch selbst mit Themen umgehen kann, als wenn man Sachen nur passiv entgegennimmt. Und für mich ist natürlich dass all das, was da jetzt entsteht, der erste Schritt in die Richtung. Ja, also vielen, vielen Dank für dieses super spannende Gespräch und dass wir die ganzen Themen einmal durchgehen konnten, auch aus deiner Perspektive, Florian. Und ich wünsche euch dreien auf jeden Fall super viel Erfolg und dass ihr insbesondere die EPA schnell voranbringt, denn für mich ist die echt das Kernstück der Digitalisierung. Ich glaube, zukünftig werden wir keine Spitzenmedizin mehr erhalten können ohne entsprechende Daten, weil die wird ganz anders gestaltet sein, viel präventiver, ja, viel personalisierter. Und dazu brauchen wir eben Daten. Und deswegen freue ich mich, dass es da vorangeht und bedanke mich bei dir.
Ja, danke, liebe Inga. Schön, dass ich dabei sein durfte. Und ja, danke fürs Gespräch.